Herzlichen Dank, wäre nicht nötig gewesen. Dirk, 400. Ausgabe. Kannst du dich noch an die erste Folge erinnern? Ich habe dich zuletzt schon mal gefragt.
Ja, wir haben das ja zusammen uns nochmal angehört, zum Teil jedenfalls. Das muss kurz nach der EM 2016 gewesen sein.
Ja.
Ich war noch ziemlich urlaubsreif, weil ich bei der EM war. Aber da hast du keine Rücksicht drauf genommen.
Nein, natürlich nicht. Mache ich nie, weißt du ja. Aber wir wissen ja, wir haben jetzt heute den besten zweiten Mann eingeladen, den es gibt. Also zumindest bei uns in der Redaktion, Dirk Krampe. Also auch nochmal einen Applaus für Dirk Krampe bitte an der Stelle. Ja. Und natürlich an unseren BVB-Profi, der Erste, der hier zu Gast ist in der 400. Ausgabe. Alexander Meyer, herzlich willkommen. Danke. Hast gerade gemerkt, bei dir mehr Applaus als bei Dirk, finde ich nicht in Ordnung von den Leuten eigentlich.
Kann ich eigentlich auch nicht verstehen.
Ja, liest du seine Artikel wirklich? Nein.
Den einen oder anderen schon mal, aber ja. So viel auch nicht.
Nur die guten hoffentlich. Ja.
Nach den Siegen?
Nach den genau. Siegen,
ja. Ja, weil sonst ist, wobei zuletzt habe ich gelesen, ist Dirk auch kritisch, wenn der BVB gewonnen hat, ist so, ne?
Nur wenn es angebracht ist.
Ja, nur wenn es angebracht ist, alles klar. Wir sprechen heute natürlich ein bisschen über das vergangene Spiel, aber vor allem natürlich über dich, Alex. Ich glaube, du hast jede Menge zu erzählen. Ich bin auch damals mit dabei gewesen, als du bei Brinkhoffs Ballgeflüster auch mal deine Geschichte ein bisschen detaillierter erzählt hast. Wollen wir nicht alles nochmal aufrollen, weil ich glaube, du hast sie schon ein paar Mal erzählt, aber ich glaube, es gibt noch ein paar spannende und interessante Aspekte. Lass uns mal zunächst anfangen, auch direkt bei dem Spiel am vergangenen Wochenende gegen Union. Bisschen schwer reingekommen, gab einige strittige und interessante Szenen. Wie erlebt man das eigentlich auf der Bank? Weil wenn du auf der Tribüne bist, dann hast du ja irgendwann so eine Krawatte, weil die Entscheidung nicht gefällt wird. Und Dirk hat das ja auch schon ein bisschen aufgerollt, als wir die letzten Tage mal darüber gesprochen haben und auch in unserer Analyse dann nach dem Spiel. Das ist ja schwierig. Also man wartet und wartet und wartet, es passiert nichts. Geht das einem ganz ehrlich auf den Sack?
Ja, ich glaube, wenn man als Fan auf der Tribüne ist, ist das schon ein bisschen schwieriger als wir, wenn wir jetzt auf der Bank sitzen. Wir haben ja ein iPad noch, oder beziehungsweise das Trainerteam hat ja ein iPad, zwei iPads, die davor sind, wo verschiedene Szenen dann nochmal durchlaufen, wo wir die Wiederholung sehen, wo wir dann auch gleich checken, worum es geht, die Situation. Aber man muss sagen, bei beiden Situationen war das so eng, also man hat es auch kaum gesehen und am Ende wollte das Schiedsrichtergespann, sag ich mal, oder der war, die richtige Entscheidung treffen. Es hat sich natürlich lange gezogen. Ich glaube, bei der ersten Entscheidung waren es fast 4 Minuten, bei der anderen 2,5. Natürlich als Fan nicht so schön. Aber ich glaube trotzdem, am Ende muss man sich die Zeit nehmen, weil das fordern ja auch immer alle, dass man da die richtige Entscheidung trifft. Jetzt haben wir den VAR, der natürlich immer noch kritisch gesehen wird, auch gerade von den Fans. Aber am Ende ist es, glaube ich, für beide Seiten gerecht. Und die Zeit, die da flöten gegangen ist, sage ich mal, die wird ja am Ende dann Gott sei Dank auch nachgespielt. Gerade jetzt in dieser Saison in der Halbzeit oder der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit achtet man ja darauf schon, dass dann die Nettospielzeit auch länger wird.
Damit kann ich leben, aber insgesamt, das war jetzt schon heftig, muss man wirklich sagen, bei den beiden Situationen. Auch wenn du gerade völlig zu Recht sagst, wir wollen die richtige Entscheidung, weil sonst meckern wir hinterher alle auch. Also das ist ja das Problem dabei.
Ja, das stimmt. Also bei beiden Situationen war das so knapp. Ich habe das auch nachher nochmal im Fernsehen gesehen, nach dem Spiel. Aber es war so knapp und dann ist es auch schwierig, sage ich mal, der erste Treffer von Union wurde nicht gegeben. Und dann hat man die zweite Situation fast genauso. Und dann den Treffer zu geben, dann hätte man ja auch wieder ein Fass aufmachen können, weil es war echt minimal, sage ich mal. Und da hat man sich, ja, wie ich schon gesagt habe, extrem Zeit gelassen, um nochmal zu schauen. Die haben natürlich alle Hilfsmittel da. Aber selbst da wollen die natürlich auch keinen Fehler machen. Der Druck ist da auch bei den Großweilen, das ja auch mal wieder Thema ist. Nicht nur Abseits, sondern auch gerade die Handspielregel. Deswegen, wir werden nicht drum herum kommen. Das wird wahrscheinlich noch häufiger Thema sein, so oder so. Aber ich persönlich finde das dann auch nicht so schlimm.
Okay, also ist der VAR gar nicht so sehr Thema bei euch in der Kabine?
Nee, also ich glaube mehr bei den Fans sozusagen, das kann ich auch verstehen, aber bei uns Spielern nicht. So auch mit der, klar, wir hatten jetzt Situationen mit der Handspielregelung, gerade in der Champions League, wo das extrem gegen uns gelaufen ist, im Achtelfinale gegen Chelsea, jetzt auch wieder die Situation mit Paris. da merkt man einfach, in der Champions League ist es nochmal was anderes. Da zeigen die eher auf den Punkt, hat man so das Gefühl, die Schiedsrichter, als in der Bundesliga, wenn es jetzt um die Sachen geht. Das ärgert uns natürlich auch, weil wir am Wochenende dann die Situation haben, wo es dann nicht so entschieden wird und in der Champions League auch manchmal echt schwierig ist, dann mit dem Gespann auch zu kommunizieren auf dem Platz, was ich so gehört habe mit den von den Spielern, die auf dem Platz stehen, dass da das manchmal schade ist, dass man so mit dem Unparteiischen nicht sprechen kann. Natürlich ist es in Deutschland was anderes, die sprechen Deutsch, aber es sollte trotzdem in der Champions League auch sein, dass man einen Zugang hat, dass man darüber redet, aber da hatten wir jetzt leider schlechte Erfahrungen gemacht.
Also dir wäre eine einheitlichere Linie wichtig, kann man das so sagen?
Ja, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema quasi. Ich habe jetzt auch eine Doku gesehen über die Schiedsrichter in Deutschland, die da auch sehr extrem geschult werden, ins Trainingslager gehen, vor der Saison, in der Winterpause sich sehr darauf vorbereiten, auch alles möglich korrekt zu entscheiden. Aber am Ende sind es auch, wie wir Spieler, auch ganz normale Menschen und die machen auch mal einen Fehler. Und wie wir Spieler auch mal einen Fehler machen, das gehört einfach auch dazu. Ich glaube, am Ende der Saison sollte sich das auch ausgleichen, wird es auch, denke ich. Und da sollte man dann eher den Fokus auf die eigene Leistung setzen.
Ja, okay, sehr, sehr ehrenwert, dass du das so sagst, Dirk. Wir haben ja schon ein paar Mal über den VAR diskutiert und auch über die Handspielregel. Wie siehst du die ganze Sache?
Ja, im Prinzip nicht viel anders. Es ist sehr komplex. Ich glaube, wir waren ja alle auch einer Meinung, dass man die Schiedsrichter ein bisschen schützen wollte mit der Einführung dieser Technologie. Die ist ja auch nur deshalb eingeführt worden, weil es sehr, sehr viel Kritik an den Schiedsrichtern gab. Und ich glaube, wenn das dann so abläuft wie am Samstag, ist es natürlich nicht gut, weil man hat es deutlich erkennen können, es hat den Spielfluss komplett rausgenommen. Und die Mannschaft, die das Spiel machen muss, in diesem Fall oder wollte, das war Borussia Dortmund. Und die ist natürlich dann stärker davon betroffen als eine Mannschaft, die sich sehr stark aufs Verteidigen konzentriert hat. Und das hat man dann schon gemerkt, dass einfach da so ein bisschen der Rhythmus raus war, der die Luft raus war. Auf der anderen Seite wollen wir gerechte Entscheidungen haben und es hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte. Am Ende waren, glaube ich, alle drei Entscheidungen korrekt. Und damit hat der VAR natürlich seinen Zweck erfüllt. Die Entscheidungsfindung, ja, die lässt manchmal zu wünschen über. Und wir haben ja auch in der vergangenen Saison diese Szenen gehabt, zweimal auch BVB beteiligt, einmal in Frankfurt mit Adeyemi und auch wieder in Adeyemi mit Adeyemi in Bochum, wo es dann am Ende falsch entschieden worden ist. Das ist natürlich dann der Worst Case, weil das sollte natürlich genau vermieden werden.
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, weil du hast es ja gerade gesagt, sind auch nur Menschen und da verlagern sich die Fehler dann vom Platz einfach nur in den Kölner Keller. Ist ja nichts anderes. Also da kann man ja auch Fehler machen. Ist klar, wir haben auch dann immer die Ruhe hinterher, wenn wir zu Hause irgendwie die Sportschau gucken oder weiß der Geier was, dann können wir 20 Mal drauf gucken, aber wir haben halt nicht die Stresssituation.
Ja, genau, so habe ich das ja auch gesagt, dass ich glaube, im Nachhinein kann man das immer so sagen, wenn man dann zu Hause sitzt, das zigmal sieht. Aber die machen auch ihren Job, die wollen alle zusammenarbeiten. Ich glaube, die gehen da rein und wollen auch die bestmögliche Leistung bringen, wie wir Spieler. Und auch wenn die da natürlich viele Bilder haben, viele Kameras in dem Raum und jede Ansicht dort ist, ist es trotzdem manchmal eine Sache, wo du sagst, okay, das kann man auch so handhaben oder da kann man auch, das ist jetzt unbedingt keine Fehlentscheidung. Also es ist ein schmaler Grat, sage ich mal. Und wir werden das Thema jetzt, es ist natürlich immer wieder Präsenz, klar, egal wie man es macht. Deswegen müssen wir das einfach so akzeptieren. Ich glaube, was ich schon gesagt habe, letztes Jahr hatten wir das mit Karim in Frankfurt, wo wir eigentlich einen Elfmeter gegen uns hätten bekommen müssen. Und in Bochum hätten wir einen Elfmeter bekommen können. Klar war das jetzt auf der Zielgeraden, dann ist es nochmal emotionaler und dann sagt man, okay, wir sind auf dem Weg, deutscher Meister zu werden und das ist jetzt eine Situation, die kann uns die Schale wegbringen oder dass wir nicht Meister werden sozusagen, dann hat man nochmal einen anderen Fokus darauf. Aber am Ende sage ich im Laufe der Saison, wir haben viele Spiele, mal schlägt das Pendel mehr in deine Richtung und mal hast du auch mal eine Entscheidung gegen dich.
Ja gut, da muss man am Ende dann irgendwie mit leben. Man kann es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, aber es gibt ja auch Statistiken, die sagen, die Anzahl der Fehler ist deutlich gesunken. Das ist am Ende das Entscheidende. Und solange das so ist, ja. Ich kann mich auch erinnern, als der VAR eingeführt wurde, da haben wir auch darüber gesprochen. Ja, jetzt fallen die Diskussionen an den Stammtischen weg. Davon sind wir ja weit entfernt.
Ja, wie Alex es gerade sagte, die haben sich nur ein bisschen verlagert. Wir diskutieren jetzt seltener über den Schiedsrichter, aber vielmehr über den, der im Kölner Keller sitzt. Und du hast die Doku ja eben auch gerade angesprochen, ich habe sie auch gesehen. Und da ist diese Szene Bochum natürlich auch Thema gewesen. Und die Schiedsrichter haben, glaube ich, 4 Standardeinstellungen auf einem Monitor und können sich dann aber zusätzlich noch weitere holen. Das haben sie in diesem Fall versäumt und deshalb war auf diesen 4 Einstellungen, glaube ich, das Foul nicht zu erkennen. Das ist natürlich, das geht nicht. Ne? Das waren sich, glaube ich, auch alle einig. Und was Alex auch sagte, das war dann auf der Zielgeraden der Saison. Du kannst am 8., 9. Spieltag sowas vielleicht leichter verschmerzen als eben am 30., glaube ich, 30. Spieltag war es oder 31., wo du gerade dann um die deutsche Meisterschaft kämpfst. Und wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Da ein Elfmeter und da vielleicht ein Tor.
Da Emre hätte den gemacht, oder?
Ja, doch. Also wir haben ja auch allgemein gute Elferschützen. Auch wenn das dann am letzten Spieltag nicht so
kann
war.
Kann ich mich nicht dran erinnern. Kann ich mich leider nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber hast du das eigentlich mitbekommen, diese Szene da in Liverpool bei dem Spiel in England? Das ging ja relativ rund. Also das fand ich zum Beispiel gar nicht schlecht, dass man da mal irgendwie ein bisschen Transparenz hatte, was den VAR anging. Also dass man dann hinterher gezeigt bekommen hat, was haben die eigentlich besprochen. Das würde ich mir eigentlich auch in der Bundesliga wünschen. Ist wahrscheinlich schwierig, das auf dem Videowürfel zu zeigen, weil dann würden alle ausflippen im Stadion. Aber ein bisschen mehr Transparenz, außer es wird entschieden, Tor oder kein Tor oder Elfmeter oder kein Elfmeter, ist mir manchmal etwas wenig.
Ja gut, in anderen Sportarten bekommt man das ja mit, was wie der Funkverkehr ist. Klar war das jetzt auch Thema mal in Deutschland, wie man das macht. Ich muss sagen, ich habe es nur gesehen, die Situation, dass da wohl eindeutig die falsche Entscheidung war in Liverpool, aber habe jetzt das nicht mehr gehört, was die untereinander, wie sie untereinander kommuniziert haben. Aber klar, das ist natürlich dann auch wieder, Jöder hört da mit und da ist dann auch nochmal, da will man natürlich in der Kommunikation, ist da dann der Druck auch nochmal größer zwischen den unparteiischen Kölner Keller und auf dem Platz Linienrichter. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, ob jetzt gut oder schlecht. Am Ende, ich habe auch die Meinung, dass am Ende der VAR trotzdem die richtige Entscheidung war, weil dort vor allen Dingen auch spielentscheidende Situationen in den meisten Fällen einfach dann auch richtig entschieden werden.
Dirk, Challenge, ja oder nein?
Fände ich super.
Warum?
Ja, weil es einfach dem Verein oder dem Trainer dann, wenn der die Challenge nimmt, die Möglichkeit eröffnet, eben strittige Geschichten nochmal überprüfen zu lassen oder auch außerhalb der normalen Überprüfung, die sowieso stattfindet, weil es die Regularien so vorgeben. Und ich finde, es würde die ganze Sache noch ein Stück weit gerechter machen. Ich glaube, Challenge bei der Szene in Bochum hätte dann vielleicht nochmal dazu geführt, dass man nochmal andere Perspektiven sich vornimmt und dann hätte man eine andere Entscheidung gehabt.
Alex, bei dir, Challenge ja oder nein?
Würde ich auch ja sagen. Also gleiche Meinung. Genau, sehe ich genauso, dass man da nochmal die Möglichkeit hat, gerade in Situationen, wo man denkt, okay, das muss er sich jetzt nochmal anschauen, da muss jetzt nochmal raus. Das heißt, wenn es dann 1-2 Minuten dauert, dann spielt man das halt nach und dann ist das für beide Parteien dann auch gerechter.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Dann hätten wir das geklärt.
Scheint ich glaube, so. wir haben in Deutschland noch nicht so diese Kultur, wie es im amerikanischen Sport so üblich ist. Da kennen wir das ja aus dem Football oder auch aus dem Basketball. Und da ist das bei den Zuschauern, glaube ich, gar kein Thema, wenn das mal 2-3 Minuten dauert. Weil die machen dann irgendwas anderes, keine Ahnung, trinken weiter ihr Bier oder essen ihr Hotdog. Es ist im Fußball eine spezielle Geschichte. Natürlich wird so ein bisschen die Atmosphäre kaputt gemacht. Ich denke nur so an Torjubel, außer wenn du einen 35-Meter-Schuss aufs Tor ablässt und der geht rein.
Ja, so ein Schlotterbeck-Schuss halt.
Kannst du dir ja kaum sicher sein, dass das Tor auch wirklich Bestand hat. Dann jubelst du und du siehst, jetzt gucken sie dann, ne, dann kommt diese Szene und dann gucken sie es trotzdem an. Das nimmt natürlich ein bisschen Emotionen. Das kann ich auch verstehen, dass alle sagen, ja, das ist nicht gut für den Sport. Ne? Aber wir sind ja so gläsern mittlerweile, wir haben 25 Kameras und wenn man mal ehrlich ist, bevor es den VAR gab, gab es ja permanent die Diskussion und da wurden solche Millimeterentscheidungen wie jetzt am Samstag, die wurden ja auch seziert. Und da wurde ja gesagt, ja klar, abseits. Warum hat er das nicht gesehen? Aber wer soll das denn sehen? Der Schiedsrichter hätte es niemals mit bloßem Auge erkennen können. Na, und von daher finde ich, die Einführung ist in Ordnung, aber wir sind noch nicht so weit wie die Amerikaner da, die ja ohnehin dann ein bisschen mehr Show machen bei diesen ganzen Geschichten. Uns geht es ja dann doch noch eher um den Sport. Ne?
Hab dich aber noch nie auf der Tribüne jubeln sehen, wenn der BVB ein Tor geschossen hat.
Ich musste dann auch meistens schreiben. Mhm.
Hattest du mal eine Situation, wo deine Mannschaft jetzt, egal ob es aktuell der BVB ist oder eine andere, ein Tor geschossen hat und du gehst völlig steil und auf einmal merkst du, scheiße?
Doch, die Situation gab es auch. Ich weiß jetzt nicht beim Dortmund, ob ich das schon mal so hatte, aber klar, in der zweiten Liga hatten wir das ja auch mit Einführung quasi, dass man dann schon gejubelt hat mit den Fans so ein bisschen vor der Heimtribüne und dann am Ende das aberkannt wurde, weil irgendwo davor noch ein Abseits war, ein Foul, Handspiel. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, die Meinung, dass das von den Emotionen her so ein bisschen dann runtergeht oder man sich auch nie sicher ist. War das jetzt ein Treffer, zählt er oder nicht und dass der Jubel da ein bisschen verhaltener ist, aber am Ende, ja, es gehört jetzt einfach zum Spiel, es ist einfach jetzt über die Jahre auch schon, wir als Spieler beschäftigen uns eigentlich gar nicht mehr damit, weil so sehr, also ich glaube, wenn man extern ist, hat man da nochmal eine andere Meinung, aber wir als Spieler wissen aber, das gehört einfach dazu, das gehört zum Spiel und wir, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sollten uns eher auf unsere Leistung konzentrieren auf das, was wir dann letztendlich auch beeinflussen können.
Finde ich interessant, dass das bei euch anscheinend so gar kein Thema ist. Also wir nehmen vielleicht von außen einfach das total anders wahr oder haben eine ganz andere Vorstellung davon, was in der Kabine so besprochen wird.
Ja, das ist, also klar, bei jedem Spieler ist natürlich auch immer der Druck da und natürlich, wenn es nicht so gut läuft, auch jeder mehr mit sich selber beschäftigt, als wenn man dann einen Lauf hat und man merkt, okay, es läuft jetzt von alleine sozusagen. Aber wie ich schon gesagt habe, das Ding, wir wissen, da ist ein Schiedsrichter gespannt. Die gehen da raus, die wollen auch ihren besten Tag machen und für die ist das ja auch extrem schwer. Gerade das Spiel wird immer schneller, die Situation mit den Emotionen von außen, ob man jetzt Linienrichter ist, wie ihr schon gesagt habt, bei den Situationen, die dann auf Abseits entschieden wurden, die kann man ja gar nicht entscheiden mit dem realen Auge, da in der Situation. Deswegen ist das schon gut, dass man da noch ein Hilfsmittel hat und da nochmal unterstützt wird, dass man sagt, weil ja trotzdem gerade heutzutage mit den sozialen Medien da auch nochmal ein anderer Druck ist auf die Schiedsrichter, dass jeder sich da auch äußern kann, anonym. Leider wurden da auch sozusagen Morddrohungen oder was weiß ich, wenn da mal einer ein schlechtes Spiel macht. Weil man muss ja auch sagen, wenn der Schiedsrichter ein gutes Spiel gemacht hat, klar, habe ich das jetzt, glaube ich, mal im Kicker gelesen, dass die Schiedsrichter auch mal benotet werden oder hervorgehoben werden, wenn die ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wenn die jetzt ihre Leistung ganz normal gebracht haben und ein gutes Spiel gemacht haben, eine klare Linie hatten, dann redet da keiner drüber. Aber sobald mal ein Fehler gemacht wurde oder irgendwas, dann zeigen alle auf den Finger mit dem oder kritisieren ihn und ist sehr negativ. Und das ist natürlich, deswegen habe ich größten Respekt vor der Sache, wenn man dort Schiedsrichter ist und diesen Weg gehen will, auch von klein auf an diese Ausbildung macht und sich da hoch pfeift sozusagen in den Ligen. Man fängt ja unten an und man weiß ja auch, oder hat man schon das ein oder andere Mal gehört, wie das auf den Plätzen da zugeht?
Ja, allerdings.
Da kann man ja auch nur den Kopf schütteln, aber dann trotzdem dranbleibt und weitermacht und das auch mit Leidenschaft füllt. Und da habe ich selber, für mich jetzt persönlich kann ich da auch nur sagen, größten Respekt vor. Und deswegen am Ende des Tages werde ich da nie nach dem Spiel, egal wie es ist, versuchen oder werde ich nie den Schiri am Ende kritisieren, weil er am Ende sind das auch nur ganz normale Menschen, so wie wir.
Das ist ja ein bisschen, wenn du jetzt gerade auch von Fehlern sprichst, die dann halt gesehen werden, wenn sie was falsch machen, reden alle drüber. Wenn sie ein super Spiel machen, redet keiner drüber. Ich möchte das mal ein bisschen vergleichen mit der Situation Torhüter und Stürmer. Wenn der Stürmer irgendwie eine Chance nicht nutzt, dann wird hinterher gesagt, er hätte machen können. Aber wenn du einen Fehler machst, dann bist du der Idiot, weil dann direkt ein Tor kassiert wird. Also es ist schon ein extrem schmaler Grat, was diesen Zusammenhang dann auch angeht.
Ja, das macht die Position natürlich ein bisschen aus, so dieser Reiz. dass man natürlich vor alles halten kann, was geht, und am Ende macht man einen Fehler und klar, die Leute sagen, ja, den hätte er halten müssen, Stürmer, schießt viermal am Tor vorbei, am Ende macht das Tor und alle feiern ihn. Das ist natürlich eine andere Situation, die Position, aber für mich, ja, ich bin froh, mich damals so entschieden zu haben, und das ist nochmal eine andere Position als Feldspieler. Man ist ja so ein Stück weit auch kein Einzelgänger, aber man trainiert mit den anderen Torhütern, man hat einen Torwarttrainer, wo man nochmal eine engere Bindung hat, wie jetzt ein Feldspieler zum Trainer. Und man ist sich natürlich bewusst, dass man der Letzte in der Kette ist, der da noch was machen kann, der Mannschaft auch noch helfen kann. Und es ist für mich dann auch eher ein Reiz, dass man so the last man standing sozusagen ist, wenn die anderen das nicht geschafft haben, dass man da noch die Mannschaft sozusagen oder seine Mitspieler retten kann.
Ich glaube, es war tatsächlich Episode 300, Jürgen Kors sitzt da. Mit Matze Kleinsteiber, der bei uns zu Gast war und der mit uns darüber gesprochen hat, warum du zu Borussia Dortmund kommst. Das war sehr, sehr interessant, was er da erzählt hat. Und weil, mit allem Respekt, wahrscheinlich wenige, die den Fußball verfolgen, haben ihn so intensiv verfolgt, dass die wussten, wer Alexander Meyer ist. Wie war das, als Borussia Dortmund damals angerufen hat und gesagt hat, ja, du bist für uns so interessant, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten? Weil ich gehe mal davon aus, auch nochmal mit allem Respekt, dass du da jetzt nicht unbedingt mit gerechnet hast.
Das stimmt. Also ich war im Auto damals in Regensburg und ich war eigentlich schon mit einem anderen Verein, auch aus der ersten Liga, einig. Wir haben uns eigentlich schon mündlich geeinigt, dass wir das machen mit dem Vertrag und mit dem Medizincheck, und ich das auch machen wollte.
Finde ich aber richtig, nicht zu Bayern oder Schalke zu gehen, kann ich direkt sagen an der Stelle. Das ist in Ordnung.
Nee, die Vereine waren es nicht. Aber ich weiß noch, als ich dann den Anruf bekommen habe, war ich gerade im Auto. Ich musste da gerade zum Baumarkt fahren, weil ich habe während der Corona-Zeit auch ein Café eröffnet in Regensburg, wo ich auch sehr viel selber machen musste. Am Anfang, wir haben uns da ein bisschen, am Anfang so das bisschen unterschätzt, aber man muss auch sagen, dass mit Corona und mit den Mitarbeitern war das auch schwierig, vernünftige Leute zu finden, und man hat ja trotzdem dann die Zeit neben dem Fußball, sich darum zu kümmern, und ich musste da das ein oder andere Mal auch unterstützen, wenn ich dann frei hatte oder nicht beim Training war. Musste da Sachen aus dem Baumarkt holen. Und dann hat mein Berater mich angerufen und meinte, ja, pass auf, es hat sich einer von Borussia Dortmund gemeldet, du würdest da auf der Liste stehen oder du würdest ein potenzieller Kandidat sein. Und ich bin, also ich, das, die Verbindung war nicht so gut, weil ich da gerade in den Parkhaus war von dem Baumarkt, und ich dachte, ja, ich rufe dich jetzt gleich nochmal an, ich verstehe dich gar nicht. Und bin da dann so schnell, ab, glaube ich, noch nie so schnell einen Parkplatz gesucht oder habe das Auto da gar nicht richtig eingeparkt, habe stehen lassen, bin rausgelaufen und habe den dann nochmal angerufen, um das nochmal wirklich zu realisieren, um was es da geht. Und dann muss man sagen, als ich so war und als ich dann, glaube ich, 2 Wochen später habe ich dann Matze das erste Mal, also den Torwarttrainer, kennengelernt, und dann war es für mich auch richtig klar, okay, das Interesse ist wirklich da, also nicht nur, was man so hört, der Verein hat da Interesse oder so oder du bist einer von vielen, sondern ich habe mich mit Matze getroffen und 2-3 Stunden saßen wir zusammen, und nachdem war mir klar, ey, das, also vorher hat man sich natürlich schon mal damit beschäftigt, aber in dem Gespräch wurde einem klar, okay, dass du bist da wirklich Kandidat Nummer 1, wenn der andere Torwart geht, das war ja damals Marvin Hitz, und trotzdem kann das am Ende trotzdem nicht klappen, sagt er. Ich habe ja auch gesagt, du Mats, ich habe schon einen anderen Verein, wir haben uns eigentlich schon geeinigt und ich muss da nächste Woche hin. Und er hat ja gesagt, ja gut, das, du weißt ja, im Fußball läuft ja jetzt nichts parallel, aber am Ende es ist deine Entscheidung. Wenn du dich entscheidest dafür, dann mach das. Aber wie ich schon gesagt habe, als der Name Borussia Dortmund fiel und war für mich nur noch klar, okay, ich will das unbedingt machen, selbst wenn es, oder ich muss halt noch warten und dem anderen Verein dann erstmal absagen. Und selbst wenn es am Ende nicht klappt mit Dortmund, kann ich trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, ja, pass auf, ich habe bis zum Ende so ein bisschen auch ein gewisses Risiko eingegangen und kann am Ende in den Spiegel schauen und sagen, du, dann hat es halt nicht geklappt. Aber dann zu sagen, okay, ich entscheide mich für den anderen Verein und am Ende hört man, das hätte doch klappen können. Ich glaube, dann wäre ich da nicht mehr richtig glücklich geworden. Und unabhängig jetzt der andere Verein, da wird, ich hatte auch super Gespräche und die Verantwortlichen, und letztendlich konnten die das ja auch verstehen. Ich habe es damals nicht gesagt, um welchen Verein es sich handelt, aber die haben das ja dann irgendwann mitbekommen, welcher Verein das ist, und ich glaube, für die war das dann auch, die haben das dann auch am Ende verstanden, wenn man so eine Chance hat, für so einen großen Verein zu spielen und da unter Vertrag zu kommen, dann muss man das machen, ja.
Mal unabhängig davon jetzt wirklich, welcher Verein das war, ich werfe jetzt mal in den Raum irgendwas zwischen Platz 10 und 18 in der Bundesliga. Ist ja dann aber trotzdem schwer, denen zu sagen, pass mal auf, ich habe mich jetzt anders entschieden, weil du hast gerade gesagt, du hast eine mündliche Zusage gegeben und standst quasi im Wort.
Eben, also ich hatte die Situation auch noch nicht, weil ich eigentlich auch zu meinem Wort stehe. Und ich hatte mittags den Medizincheck um 12 Uhr und um 9 Uhr morgens habe ich angerufen, weil ich am Sonntag, einen Tag vor noch halt, auch nochmal ein Gespräch hatte mit Sebastian Kehl, der mich dann auch nochmal angerufen hat, neben Matze, dass ich auch nochmal mit dem Sportdirektor geredet habe. Und ich hatte ein extrem schlechtes Gewissen natürlich, weil ich habe den angerufen damals, das war der Torwarttrainer dann, und der so, hey Alex, wie geht's? Und bist schon auf dem Weg und hier? Und ich so,
Der hat schon auf dich gewartet.
Ja, ne? Ich so, du, sei mir nicht böse. Es kam jetzt nochmal was dazwischen. Da hat sich jetzt nochmal ein Verein gemeldet, der international spielt, und der dachte irgendwie ans Ausland. Oder ist das Italien? Oder ich so, ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich kann heute nicht kommen, also ich brauche noch Zeit. Und die waren natürlich verärgert und so, und kann ich auch verstehen. Und ich habe auch gesagt, du, das ist mir auch extrem unangenehm, weil ich ja auch zu meinem Wort stehe. Aber am Ende sagt man ja, okay, solange nichts unterschrieben ist, es hätte ja auch sein können, dass ich da den Medizincheck oder keine Ahnung, ist da noch, man sagt ja auch immer als Spieler, man weiß selber, okay, solange jetzt nichts unterschrieben ist, kann, der Verein kann ja auch noch zurückziehen, aber trotzdem war das eine unangenehme Situation am Ende, aber wie ich schon gesagt habe, am Ende, jetzt wie es dann gelaufen ist, können die das auch verstehen. Ich habe die dann auch nochmal wieder gesehen, wo wir gegeneinander gespielt haben, und die haben, hat das schon gesagt dann zu mir, okay, du hast, ich darf das nicht so sagen, aber du hast alles richtig gemacht.
Ja gut, das ist aber auch fair. Also ist auch fair, aber ist ja auch interessant, ja. Gerne, gerne. Bevor ich dann nochmal ins Detail gehe mit dir, Dirk, wie war das, als die Ruhrnachrichten damals angerufen haben? Wo warst du?
Zu Hause.
Zu Hause?
Nein, ich habe ja schon im Verlag, gearbeitet. Ich war vorher in Münster und das war gar keine so eine schöne Zeit, denn da war noch so auf der Kippe, was überhaupt weitergehen könnte. Und dann, als sie angerufen haben und gesagt haben, da gäbe es so einen Posten in Dortmund für dich, hättest du Lust? Das war sehr befreiend. Das war auch extrem erleichternd damals.
Also komplett anders als bei dir. Du warst in der Situation, hast ja gerade gesagt, es war unangenehm für dich. Habe ich das gerade richtig verstanden? Die haben dich dann angerufen und du musstest dann so ein bisschen, ja, aus deinem Loch raus und denen sagen, pass mal auf, weil du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, selber direkt anzurufen, zu sagen, pass mal auf, ich brauche sofort mehr Zeit.
Nee, ich habe die morgens angerufen, also ich habe den Torwarttrainer angerufen und mein Berater hat gleichzeitig den Sportdirektor angerufen. Ich habe ja schon gesagt, als Torwart hat man nochmal eine spezielle Bindung zum Torwarttrainer. Ich hatte auch viele Telefonate vor mit ihm und er wollte mich auch unbedingt dahin holen. Und dann fand ich es einfach wichtig auch, nicht nur, dass mein Berater da mit denen spricht, sondern dass ich auch selber, es geht ja auch um mich, zu dem Torwarttrainer ihn anrufe und sage, wie die Situation ist. Und einfach gesagt habe, du, ich kann heute nicht kommen, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Und das hat sich ja letztendlich, ich glaube, 2 Wochen später war das immer noch nicht klar. Und ich glaube, das war dann erst am letzten Spieltag, ging das ja raus, dass Marvin Hitz, dass er offiziell war, dass er geht und zum neuen Verein, und bis dahin waren es aber, glaube ich, 5 Wochen nochmal. Also es war auch keine leichte Zeit, weil ich dachte, gut, ich habe dem einen Verein jetzt abgesagt, Dortmund braucht immer noch Zeit, und zwischendurch hast du ja echt gedacht, okay, die haben zwar immer gesagt, wie die Situation ist, aber Sebastian Kehl war auch sehr ehrlich mit mir und meinte, du Alex, pass auf, es kann auch sein, dass er doch trotzdem noch bleibt, und so hat er noch Vertrag, und das ging dann hin und her, auch emotional für mich, weil ich ja dann andere Vereine auch erstmal blockiert habe. So, mit anderen Vereinen wollte ich dann auch nicht mehr erstmal reden und gesagt, okay, die Zeit rennt, und dann ist es irgendwann schon Ende Mai, der letzte Spieltag, und mein Vertrag läuft aus, ein Monat später. Und ja, es war keine so leichte Zeit, aber gerade im Hinblick auf mein Leben, sag ich mal, meine Karriere so im Fußball, war es dann wieder typisch, weil bei mir jetzt ja sowieso ein bisschen länger gedauert, um dann auch Profi zu werden, und das war dann auch wieder so, habe ich dann gesagt, okay, bei dir, das braucht halt immer ein bisschen mehr Zeit, aber am Ende wird sich das schon lohnen, und am Ende wird es gut werden.
Ja, ich glaube, die BVB-Fans hier sind froh, dass du da bist, oder? Also ich glaube schon. Ja. Ich
Ich stell mir vor, dass das gar nicht so leicht ist. Ich meine, du warst Nummer 1 in Regensburg. Das heißt, du hast Woche für Woche deinen Mann stehen müssen im Tor und hattest aber wahrscheinlich ganz andere Gedanken und warst auch abgelenkt. Ne?
Ja klar, man hat natürlich, das lief ja alles, man hat parallel Gespräche geführt, ja, mit anderen Vereinen. Ich habe natürlich Regensburg schon signalisiert, auch wenn ich Gespräche mit denen hatten über eine Vertragsverlängerung, dass ich gesagt habe, mein persönliches Ziel ist, nochmal in die erste Liga zu kommen. Wenn da die Möglichkeit besteht, dann mache ich das. Da wussten, die haben ja auch keinen Druck gegeben, die haben mir auch extrem Zeit gelassen, aber auch natürlich haben die auch parallel schon nach anderen Optionen geschaut und wussten, dass bei mir irgendwas passieren wird, dass ich den Verein verlasse. Aber das war natürlich gut, dann hattest du Woche für Woche ein Spiel am Wochenende. Und aber gut, am Ende gehört das auch dazu in dem Geschäft. Als Fußballer muss man auch damit umgehen können. Mit so einer Situation am Ende bin ich da gut mit umgegangen. Das hat mich dann auch wieder geprägt. Und jetzt können wir hier sitzen und darüber lachen, auch wenn das damals eher schwieriger war. Aber so ist das halt.
Hat dieser Verein, von dem du das Angebot hattest, in der Zwischenzeit einen neuen Torhüter präsentiert? Oder wusstest du, da hat jemand unterschrieben?
Nee, ich dachte jeden Moment, dass die dort einen anderen dann holen oder sich gegen mich entscheiden. Aber die haben wirklich auch lange auf mich gewartet und haben dann erst, wo ich dann in Dortmund unterschrieben habe, haben die das anders dann gemacht.
Ja, das wäre ja nochmal zusätzlicher Druck gewesen, wenn sie in der Zwischenzeit jemanden gefunden hätten und hätten gesagt, ja, wir gut, machen
das mit hätte dem ich halt aber hier, auch, das hätte ich auch verstehen können. Also ich war sowieso schon erstaunt, dass sie da nochmal angerufen haben, 2-3 Wochen später und nachgefragt haben. Ich dachte schon nach dem ersten Telefonat, okay, die suchen jetzt direkt einen anderen, aber ja, am Ende meinte der Torwarttrainer dann, ja gut, der hat mir das so geschildert, wie es war und wir warten da einfach noch, haben jetzt auch erstmal keinen Druck, aber dann am Ende haben die noch auf sich warten lassen, sage ich mal, oder auf meine Entscheidung sozusagen, muss man den auch hoch anrechnen, aber du, am Ende hätte ich das auch verstehen können, wenn die gesagt haben, ja, dann war's das, dann holen wir jetzt einen anderen.
Dirk, wie schnell hast du dich dann für Dortmund entschieden damals?
Sofort.
Sofort, ja, okay.
Das ging ganz schnell.
Ja, es war ja bei Alex jetzt nicht groß anders im Endeffekt. Lass uns mal ein bisschen über deine Rolle sprechen. Wenn man zu einem neuen Verein wechselt, dann ist das sowieso eine große Umstellung. Das ganze Umfeld ist anders. Die Vereine, egal welche Vereine es sind, unterscheiden sich groß. Also die Erwartungshaltung ist natürlich in Dortmund eine ganz, ganz andere. Die Wahrnehmung ist eine ganz, ganz andere als in Regensburg. Und das ist mittlerweile ein etablierter Verein im Profifußball. Aber trotzdem, ich weiß nicht, kannst du da unerkannt durch die Stadt gehen in Regensburg? Weil in Dortmund wird es nicht möglich sein. Spätestens nach der Haarfärbung, ne?
Ja, ich wusste natürlich, auf was ich mich einlasse und man hat das ja von draußen immer oder von extern mitbekommen, was hier in Dortmund los ist, auch mit den Fans und ich habe das ja schon gesagt, egal wo du auswärts spielst, damals ich war ja oft im Stadion immer vom HSV, bei jedem Spiel quasi und mir ist immer aufgefallen, wenn Dortmund kam, dann waren mehr gelbe, schwarz-gelbe Trikots da als Hamburg-Trikots und das fand ich auch damals als kleiner Junge, ich so, boah, die Fans, die sind ja überall so quasi vertreten. Das merkt man schon. Klar, in Regensburg war das nochmal was anderes. Die Stadt war viel kleiner. Ich habe mich da über die Jahre, 3 Jahre, war ich dann auch da Leistungsträger. Die wussten dann schon, auch durch das Café, das war ja mitten in der Altstadt. Ich war auch oft vor Ort, auch um selber dort zu essen, zu sein. War immer auch viel mit Mannschaftskollegen dort. Da war auch dann der ein oder andere Fan mal vor Ort. Aber es war natürlich was ganz anderes wie hier in Dortmund. Aber klar, in Regensburg am Ende, das hat erstmal gedauert, aber nach 1-2 Jahren wurde ich da auch schon quasi wahrgenommen, ist ja klar, aber ist natürlich nicht zu vergleichen wie dann hier in Dortmund.
Überlegst du dir bewusst, wann du rausgehst? Weil du willst ja auch wahrscheinlich gerne mal deine Ruhe haben, wenn du rausgehst. Das ist ja auch so ein Punkt.
Nö, ich muss sagen, also man muss, ich bin ja jetzt, ich sag das immer so, mit Mats verstehe ich mir auch gut, Mats Hummels. Ich glaube, in seiner Situation ist es nochmal was anderes. Wenn der draußen ist, klar, merke ich das auch schon, wenn ich jetzt hier in Dortmund draußen bin oder irgendwo hingehe, dass ich erkannt werde oder mal angesprochen werde. Aber für mich ist das eher entspannt. Also ich mache das jetzt nicht abhängig und sage, okay, jetzt um 18, 19 Uhr ist wahrscheinlich viel mehr los, dann gehe ich erst später oder früher hin. Das mache ich jetzt nicht. Das gehört einfach dazu, zu meinem Beruf. Ich bin einfach dankbar, dass ich da mein Hobby zum Beruf gemacht habe und auch dann in so einer Situation bin und dann nehme ich mir auch Zeit für Kids oder für Fans, weil ich ja selber weiß, wie das damals war als kleiner Junge da in Hamburg, wenn ich da einen Spieler gesehen habe.
Wer war damals so dein Spieler beim HSV, von dem du unbedingt ein Autogramm haben wolltest?
Es war damals Hans-Jörg Butt.
Oh, okay.
Also so in den Anfängen, der war ja der Torwart und da war ich auch, habe ich sogar noch ein Bild mit dem. Da war der, ich glaube, Armin Reutersahn, der jetzt Trainer, Co-Trainer ist von uns. Der war damals Co-Trainer beim HSV, wo ich da rumgelaufen bin als kleiner Knips.
Hat er dich wiedererkannt?
Nee, der kennt viele Spieler, aber mich hat er, an mich kann er sich natürlich nicht erinnern. Da.
Ist klar. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr interessant, also dass du selber dann auch als kleiner Junge quasi schon wahrgenommen hast, was Borussia Dortmund bedeutet. Dirk, du kennst das ja auch, auf der Straße erkannt zu werden.
Ja, ob es glaubst oder nicht, das passiert tatsächlich. Ja,
ich habe das nicht als Witz gemacht, die Leute lachen, was ist denn hier los? Nee,
das passiert tatsächlich schon immer öfter, aber auch meistens sehr nett, muss man ehrlich sagen. Ich bin letztens im Zug gestrandet auf dem Weg nach Freiburg, da war ich dann in Mannheim, musste mein verspäteter Zug, der war natürlich
Grüße an die Deutsche Bahn an der Stelle natürlich.
Hatte dann aber das Glück, dass der verspätete Zug des Kollegen Kors in Mannheim stand. Wie sich herausstellte, gab es hinterher eine leichte Auseinandersetzung mit HSV-Fans.
Habt ihr euch geschlagen?
Nee. Also ich schon mal sowieso nicht.
Jürgen, du? Nein.
Nein, Jürgen saß okay. In Sicherheit. Ich musste aber schnell rüber und war dann in einem Abteil voll mit BVB-Fans. Die waren aber sehr entspannt, muss man wirklich sagen. Und das ist oft so, dann öfter mittlerweile so, dass man erkannt wird durch unseren Podcast, durch unsere Videos, die wir natürlich auch machen. Und bis jetzt war das alles immer super.
Hattest du den Edding dabei für die Autogramme? Hatte ich dir gesagt, das solltest du mal einstellen.
Gab es einmal bis jetzt tatsächlich in Marbella, war das glaube ich, im Trainingslager. Oder nee, das war im Sommer in Österreich, wenn wir da in meinen Alltag gespielt haben. Da kamen tatsächlich mal welche auf uns zu und ich kann bis heute nicht verstehen, warum die Leute ein Autogramm von mir haben wollen. Vielleicht habe ich jetzt, ohne es zu wissen, eine Waschmaschine gekauft. Das kann auch sein.
Hast du es auf die blanke Haut gegeben, dass die Leute sich dann haben?
Nee, es war schon ein Zettel.
Ja, ein Zettel. Okay, alles klar. Schmierzettel oder mit deinem Konterfei direkt drauf?
Nee.
Ja gut, das kann ja auch sein. Irgendwelche Krampe-Groupies,
ja.
Das kann ganz schnell gehen. Eben hast du ja gesagt, 3 Jahre warst du in Regensburg, hast dich da zu einem Leistungsträger entwickelt. Und dann bist du nach Dortmund gekommen, aber auch mit dem Wissen, ich werde ja wahrscheinlich nicht jedes Spiel machen. Hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet speziell, dass du weißt, okay, ich gehe dahin und das kann passieren oder die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, ist relativ groß, dass ich eben nicht 34 Spiele spielen werde?
Ja klar, also ich wusste natürlich, auf welche Rolle ich mich einlasse. Das war auch ganz klein in den Gesprächen wurde mir das mitgeteilt und ich habe das ja auch verfolgt und wusste das ja auch vor, dass Greg ein sehr, sehr guter Torwart ist, sehr, sehr groß wahrgenommen wird, nicht nur in Deutschland. Trotzdem war für mich, ich habe das ja gesagt, in Regensburg habe ich gesagt, ich will immer noch mal in die erste Liga. In Stuttgart war ich damals, bin da von Cottbus nach Stuttgart gewechselt, das war dann so, wir haben ja damals in der 4. Liga gespielt, Regionalliga, dann bin ich sozusagen von der 4. Liga in die 1. Liga gespielt, da war das nochmal, dann war ich da auf einmal in Stuttgart, der Sprung war riesig und du hattest noch gar nichts, du hast ja noch nie vor im Profibereich gespielt und ich war trotzdem froh, dass ich es dann letztendlich geschafft habe mit 26, dann war ja der Ron-Robert Zieler vor mir, der hat das auch sehr gut gemacht und der war wirklich, ich glaube, ich habe meine Statistik gelesen, ich glaube, der hat 5 oder 6 Jahre kein Spiel verpasst oder war immer fit. Und da konnte ich dann leider nicht spielen oder hatte da nie eine Chance bekommen, dann zu spielen. War selber ja nochmal ein Jahr oder ein halbes Jahr raus mit dem Kreuzbandriss, bin ja dann nach Regensburg gegangen, um dann das erste Mal auch zu spielen im Profibereich, weil ich war ja dann erst 28 und dann habe ich wirklich 3 Jahre konstant gespielt, war verletzungsfrei und du hattest da ein anderes Selbstverständnis, weil du sagst, okay, ich kann hier wirklich auch mithalten, auch wenn das dann nur 2. Liga war, aber wir hatten ja auch Spiele gegen HSV, Schalke und Stuttgart, wo wir auch vor 50.000, 60.000 gespielt haben und du hast gemerkt, okay, das gefällt mir, du kannst da performen, auch unter diesen Gegebenheiten und selbst im DFB-Pokal sind wir da ja bis ins 4. Finale gekommen, wo wir uns gut präsentiert haben, wo du auch dann mal gegen Bundesliga-Gästen gespielt hast und hast einfach gemerkt, jedes Jahr oder alle paar Monate, dass du auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht hast und dann gesagt hast, okay, ich traue mir das auch wirklich zu, nochmal in die 1. Liga zu kommen und da zu spielen. Wo das dann mit Dortmund klar wurde, wusste ich, auf welche Rolle ich mich einlasse. Und auf der anderen Seite es ist ja so, dass Dortmund natürlich auch nicht nur in der Bundesliga spielt, sondern auch Champions League, DFB-Pokal. Du hast ja schon eine Vielzahl von Spielen. Und ich gesagt habe, es kann natürlich immer was passieren, dass sich Greg verletzt. Man wünscht das ja gar keinem, weil ich hatte das ja selber mit den ganzen Verletzungen, wurde ja an beiden Schultern, beiden Knien operiert. Deswegen hat das ja ein bisschen länger bei mir gedauert damals.
Hast du noch Originalteile in deinem Körper?
Noch schon, aber vielleicht in 10 Jahren, kann ich vielleicht ja nicht mehr so gut sitzen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall.
Da können wir Dirk fragen, wie ist das so?
Hüfte geht, Knie ist schwierig.
Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es bot sich gerade so an.
Deswegen, man wünscht sich ja nie seinen, ich sag das immer, Konkurrenten oder den anderen Torwart da irgendwas, weil man selber weiß, wie das ist. Aber trotzdem habe ich mir gesagt, ich will trotzdem unter der Woche Gas geben, performen, dass wenn was passiert, dass du dann auf einer ganz großen Bühne stehst und du willst ja dann auch deine Leistung bringen, die Leute sollen sehen oder deine Mitspieler, der Verein soll merken, okay, auf den kann man sich verlassen. Und das war einfach so mein Ansporn, täglich Gas zu geben. Jetzt unabhängig, ob ich Nummer 2 bin, aber ich habe für mich selber trotzdem jetzt nicht anders trainiert, als würde ich spielen sozusagen. Klar ist das natürlich am Wochenende dann auch mit der Anspannung was anderes, wenn du weißt, du spielst oder spielst nicht, du kommst nie auf dieses Level. Ist ja ganz normal, aber trotzdem habe ich verschiedene Situationen bin ich durchgegangen, auch mit einem Mentaltrainer arbeite ich schon lange zusammen. Was ist, wenn zum Beispiel jetzt beim Aufwärmen was passiert, in der Halbzeit, während des Spiels, da will ich halt da sein. Ich will am Ende nicht sagen, dann ja gut, ich habe jetzt 2-3 Monate nicht gespielt, dann kann ich auch keine Leistung bringen. Also die Ausrede wollte ich für mich selber nie gelten lassen, sondern wirklich so trainieren, in so einen Zustand bringen, egal was passiert, in welcher Situation, dass ich immer wie so ein auf Knopfdruck da bin und meine Leistung bringe sozusagen.
Dirk, du kannst ehrlich sein, wusstest du, wer Alex Meyer ist, bevor die Meldung kam?
Also tatsächlich gucken wir ab und zu natürlich auch mal bei Spielern, die früher mal in Dortmund waren, ob die bei ihren anderen Vereinen spielen. Und in Regensburg hast du zusammengespielt mit Beste, ne? Mhm. Ja, von daher hatte ich den Namen tatsächlich schon mal gelesen. Aber ganz ehrlich, ich konnte jetzt nicht einschätzen, ob Alex ein guter Torwart für Borussia Dortmund ist. Nein.
Warum ist er denn ein guter Torwart für Borussia Dortmund?
Weil er eigentlich perfekt das darstellt, was der BVB gesucht hat, nämlich eine zuverlässige Nummer 2, die aber eben, wie er es auch gerade schon selber gesagt hat, die Rolle auch gut einzuschätzen weiß, der aber dann da ist, wenn er gebraucht wird. Und wir haben uns jetzt gerade vorher noch mal kurz drüber unterhalten, dieses erste Spiel von ihm kam ja dann auch relativ aus dem Nichts, Greg hatte sich verletzt und dann macht er sein erstes Pflichtspiel für Borussia Dortmund in der Champions League vor. Ja gut, dann waren es nur 65.000 Zuschauer, weil das da Sitzplätze waren, aber auf der größten Bühne, die eigentlich geht. Und uns hat das, glaube ich, alle damals, du hast ja nachher auch, glaube ich, zu uns gesprochen, sehr beeindruckt, wie unaufgeregt er war. Und er hat es gerade nochmal erzählt, dass er eigentlich ja aufgeregt war und sich super gefreut hat. Also dieses Lampenfieber oder so, hast du gut im Griff gehabt auf jeden Fall.
War das so? War viel Lampenfieber oder war auch aufgrund der Kürze der Zeit eigentlich gar nicht so viel Möglichkeit vorhanden, darüber nachzudenken? Weil wenn du eine Woche vorher weißt, ich feiere jetzt mein Bundesliga-Debüt, dann ist das wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn es so relativ kurzfristig dann passiert.
Ja, das stimmt. Ich habe das ja auch schon bei Brinkhoffs gesagt in der Geschichte, beim Brinkhoffs Ballgeflüster im Interview. Ich bin nicht mit 18 oder 19 Profi geworden. Ich bin mit 26 als Profi geworden und mit 28 habe ich das erste Mal im Profibereich gespielt. Und mein großes Ziel war damals immer irgendwie Profi zu werden. Und durch die ganzen Verletzungen, Umwege, dann habe ich Jobs gemacht nebenbei, um wirklich zu überleben, weil man in der Regionalliga, da hat man jetzt kein großes Geld verdient. Da musste man bei den meisten Vereinen, wo ich da war, noch nebenbei arbeiten. Ich habe dann Torwarttraining gegeben im Jugendbereich. Bin um die Dörfer gefahren, habe mit Kindern trainiert. Trotzdem war immer klar, okay, ich werde das irgendwie noch schaffen, Profi zu werden und habe es dann letztendlich geschafft. Und dann hatte man natürlich das Ziel, okay, dann auch im Profibereich zu spielen und dann kam das damals mit Regensburg. Und dann diesen Step nochmal zu machen, mit 31 zu Borussia Dortmund, man weiß, was man alles erlebt hat, wie schwierig dieser Weg war, was man für Hindernisse hat, Herausforderungen am Ende, das trotzdem irgendwie immer geschafft hat und einen Schritt weitergekommen ist. Und dann die Situation ist, dass man einen Tag vor beim Abschlusstraining, dass Greg sich verletzt hat und Trainer kam nach dem Training zu mir und meinte, pass auf, du spielst morgen Champions League. Das ist sein erstes Spiel für Borussia Dortmund. Da war natürlich klar, ist man dann angespannt und das gehört auch immer dazu. Eine gesunde Anspannung muss auch da sein, um so in den Tunnel zu sein. Aber für mich war das so, boah, du hast jetzt, mir gingen auch die Bilder durch den Kopf, wo wir auf dem Platz gelaufen sind mit der Champions League-Hymne, weil ich da alles, was ich erlebt habe bis dahin, wo ich durchgegangen bin und dann am Ende trotzdem noch da zu landen bei Borussia Dortmund in der Champions League, dann habe ich es einfach auch versucht zu genießen, weil wann das ist ja häufig so, dass man so angespannt ist, dass man das gar nicht wahrnehmen kann, aber ich habe das auch versucht zu genießen, die Fahrt dahin, die Leute, diese Hymne, das erste Mal auch für Borussia zu spielen mit den Fans, mit der gelben Wand und dann war es einfach nur so pure Freude und das werde ich auch nie vergessen, weil ich habe ja schon gesagt, bei mir war es halt nicht dieser normale Weg, mit 18, 19 Profi, mit 19 spielt man Bundesliga, mit 20 spielt man Champions League und dann so geht das so immer weiter oder vielleicht geht es dann mal wieder runter, aber das ist, bei mir war es ja andersrum und deswegen gehe ich da mit solchen Situationen, wenn dann was passiert oder wenn du auf dieser Bühne spielst, einfach nochmal andersrum, dass ich extrem dankbar bin und das genießen kann, dass ich in so einer Situation bin einfach.
Ich stelle mir dann auch die Frage, wenn du schon von dieser Situation sprichst, dass du das alles so genießt und quasi in deinem Tunnel bist für dich selber, nimmst du dann wirklich noch wahr, was um dich herum passiert, wenn da 80.000 sind und die reagieren ja auch auf das, was du machst. Also die reagieren beispielsweise darauf, wenn irgendwie ein Abschlag ins Aus geht, dann ist direkt so, oh, was ist da los? Aber nimmst du das überhaupt noch wahr?
Ja, ein bisschen nimmt man das wahr, so, aber man ist echt so fokussiert auf den Ball quasi, auf seine Mitspieler. Man versucht ein bisschen zu kommunizieren, zu reden, auch wenn keiner dich hört quasi, aber das, um einfach in seinem Spiel zu bleiben quasi, weil man das immer so macht, auch im Training, aber so außenrum kann man eigentlich gar nichts wahrnehmen. Ich glaube, damals, als ich in der Regionalliga gespielt habe, vor 400 Leuten, wusste ich genau, okay, da sitzt meine Mama, da sitzt mein Papa, da habe ich, glaube ich, 10, 15 Mal immer rausgeguckt nach jeder Aktion.
Hast du auch mal gewunken? Oder?
Nee, gewunken nicht, aber nach jeder Aktion, ob gut oder schlecht, habe ich rausgeguckt und wenn es mal nicht so gut war, so habe ich das so gleich im Gesichtsausdruck von meinem Vater gesehen, auch wenn er nichts gemacht hat und hier in Dortmund geht das ja nicht. Da weiß ich, glaube ich, bis jetzt haben wir wieder neue Karten bekommen, aber bis heute weiß ich nicht, wo die da sitzen quasi oder wenn ich unten auf dem Platz stehe oder auf der Bank, weil es sind einfach so viele Leute, dass man das gar nicht wahrnimmt und auch während des Spiels hat man da auch keinen Fokus, was außerhalb passiert.
Wenn ich dich so höre, habe ich so den Eindruck, dass die Antwort bei meiner nächsten Frage relativ eindeutig sein wird. Ich möchte sie trotzdem stellen. Wenn man vor 80.000 spielt, ich habe das gerade gesagt, wenn der Abschlag da mal ins Aus geht oder du greifst irgendwie mal bei einer Flanke daneben, dann reagieren die Leute. So, das ist die eine Form der Reaktion. Dann, oh, vielleicht keine Ahnung, was da passiert. Und großer Jubel bei einer tollen Parade oder wie auch immer. Das ist ein schmaler Grat, finde ich, zwischen Euphorie und Druck. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, wie du das empfindest.
Das stimmt. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich in Stuttgart hat das damals angefangen, 2017 mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet habe, der auch mittlerweile einer meiner besten Freunde ist, 2 Jahre jünger ist als ich. Und gerade in dem Bereich sehr viel gemacht habe, weil ich habe gemerkt, gerade was wir schon gesagt haben, die Position Torhüter ist nochmal was anderes. Wenn du wirklich einen Fehler machst, dann ist der Ball im Tor quasi zu 99%, außer einer klärt den noch auf der Linie oder der VAR springt ein und sagt, das war kein Tor.
Deswegen jetzt magst du den VAR.
Ja.
Ja, verstehe schon.
Nein, und da habe ich mich einfach extrem nochmal weitergebildet, weil ich hatte gerade, kann ich auch ehrlich sein, beim HSV damals im Jugendbereich, wo das richtig losging, auch mit Konkurrenzkampfdruck. Jedes Jahr sind 15, 16 Spieler sind gegangen, 15 Spieler sind neu gekommen, jedes Jahr im Jugendbereich. Du musstest da wirklich performen, dich durchzusetzen. So, das kannte ich ja vorher jetzt nicht, wo ich in meinem Heimatverein gespielt habe. Und da wurde mir klar, okay, wenn du hier nicht performst, dann kann jedes Jahr das zu Ende sein. Und ich war auch nie in der Nationalmannschaft damals oder im Jugendbereich, war eigentlich immer hinten dran, musste mich Jahr für Jahr durchsetzen. Das habe ich dann seit früh auf gelernt. Das war so im Nachhinein noch gut. Aber da hatte ich auch Situationen, wo ich gemerkt habe, du kannst irgendwie nicht so performen, wie du das im Training machst, gerade bei diesen Spielen dann, wenn dann die Aufmerksamkeit bei dir ist. Kannst du irgendwie nicht so performen wie im Training? Warum ist das so? Also wieso ist das so? Und das ist ja klar, dass wenn der Druck ist einfach größer in den Spielen. Und da gab es schon mal das eine oder andere, wo man so Versagensängste hatte, wo man kleiner war oder Angst hatte, einen Fehler zu machen, was auch völlig normal ist. Aber
hört ihr uns noch eigentlich? Ist auf einmal der Sound weg.
Ist weg.
Hört sich zumindest für uns so an, ja?
Ja.
Ja, ja, aber wir machen einfach eiskalt weiter, ist kein Problem, müssen die Leute halt die Ohren spitzen, gibt ja nichts. Vielleicht hat da einer das Kabel rausgezogen, möchte uns ärgern, ich weiß es nicht. Hört ihr uns denn noch einigermaßen oder müssen wir deutlich lauter reden? Na, die hier sitzen, die, für die ist alles in Ordnung, ist klar, ist gar kein Problem. Vielleicht kann die Technik da einfach mal nachschauen, haben wir da einen Lösungsansatz? Ja, sehr gut. So kann es gehen, ist ja, live, also ist live on tape sozusagen.
Stimmt.
Aha. Müssen wir halt mal gucken. Das muss wohl getauscht werden. Ist ein bisschen wie beim Spiel, wenn sich einer verletzt.
Kein Problem.
Akku alle. Wir stehen da drüber. Oh, das Publikum wird direkt unruhig. Ich merke das schon. Keine Geduld vorhanden bei den Leuten. So, geht's jetzt wieder?
Oh ja.
Könnt ihr uns jetzt wieder hören? Sehr gut. Okay, dann machen wir einfach eiskalt weiter. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, wo warst du stehen geblieben? Ja, Applaus. Natürlich. Ja, ist auch gut, wenn mal was funktioniert hier bei uns. Das freuen wir uns immer. Die Technik hatte dich unterbrochen.
Genau, wir waren, ob das Euphorie oder Druck ist, was ich noch sagen wollte, am Ende da die Erfahrung gemacht, das ist ja auch ganz normal, dass man doch mal da durchgeht und sich damit beschäftigt. Und für mich selber habe ich dann einfach gemerkt, okay, du musst gerade auch auf dieser Position, es gehört auch dazu, sich da weiterzubilden, weil du trainierst jeden Tag deinen Körper und machst alles dafür, aber der Kopf wird so ein bisschen vernachlässigt und es sind ja auch ganz normale Themen, ob man jetzt im Fußball hat oder in der Berufswelt, natürlich kommt Druck dazu, man hat hohe Ziele, man will sich entwickeln, man will höher hinaus. Und da ist es ja ganz normal, dass man da die Komfortzone sozusagen verlässt, dass Sachen kommen, die man da nicht so kennt. Und am Ende war es dann so, dass ich mich die Jahre vor schon darauf vorbereitet habe, dass irgendwann auch mal was Großes kommt und dann du darauf vorbereitet bist. Und das habe ich für mich selber einfach gemerkt, wenn jetzt irgendwas ist, wenn ich zum Einsatz komme, dass die Euphorie halt viel größer ist als dann der Druck.
Dirk, unterschätzen wir das, wenn ich Alex so zuhöre, wie groß der mentale Anteil im Leistungssport ist? Unterschätzen wir das manchmal, dass wir einfach denken, ja gut, warum spielt der denn jetzt so schlecht, was ist da los?
Ja, die Vereine beginnen es ja zu verstehen sozusagen und arbeiten jetzt ja schon sehr, sehr viele Vereine auch mit Mentaltrainern zusammen. Auch in Dortmund ist das ja der Fall mit Philipp Laux und ich glaube schon. Also dieser mediale Druck, der zugenommen hat, der Druck, wenn du da unten stehst, das ist ja dann wie ein Kessel, das sind 81.000 Zuschauer da und gerade beim Torwart, wie wir es eben schon besprochen haben, ist die Reaktion ja ultimativ sofort da. Hast du eine gute Aktion, wirst du angefeuert, hast du eine schlechte Aktion, gibt es ein Raunen und sich davon eben nicht beeindrucken zu lassen. Ich glaube, mittlerweile werden die Spieler sehr, sehr früh schon darauf vorbereitet, also auch schon im Jugendalter mit 13, 14, 15, was auch absolut sinnvoll ist. Als du Jugendspieler warst, war das wahrscheinlich noch nicht so und da lernt man, glaube ich, hinzu. Und das ist, glaube ich, noch so ein Feld, wo auch Entwicklungspotenzial eben da ist, dass du in Stresssituationen eben trotzdem möglichst deine Leistung abrufst. Und das gelingt nicht immer auf Knopfdruck, aber ich glaube, mit Hilfe von solchen Techniken, die man da ja auch lernt, kann man sicherlich einiges auch dafür tun.
Bereit für die Hörerfragen?
Ja.
Alles klar. Frage an Alex Meyer. Was kann er besser als Gregor Kobel?
Das ist eine gute Frage.
Das musst du natürlich sehr vorsichtig sein bei der Antwort, weil sonst hörst du direkt was von
das
Kollegen.
Stimmt. Was kann ich besser als Gregor Kobel? Das ist also, ich habe das ja eben schon gesagt, Greg ist ja ein sehr, ja, ich kannte ihn vor Dortmund. Wir haben auch mal gegeneinander gespielt. Ich wusste, wie er sich da entwickelt hat, welche Steps er gemacht hat. Und jetzt seit anderthalb Jahren trainiere ich ja mit ihm, dann sehe ich ihn tagtäglich und er ist auch wirklich sehr ehrgeizig. Also wir spielen ja oft das eine oder andere Mal auch mal Basketball vor dem Training. Da lässt er mir auch eigentlich nie eine Chance. Jetzt muss man sagen, ich glaube, dieses Jahr führe ich, glaube ich, in der Statistik gegen ihn im Basketball.
Oh,
jetzt
okay.
Auch die Frage, Aktuell sehe ich mich da vorne im Basketball, um da ein bisschen auszuweichen. Nee, der ist, ich glaube, wir sind da, oder Greg ist da ein sehr, sehr vielseitiger Torwart. Er ist in allen Bereichen wirklich auch, will er sich enorm nach vorne entwickeln und ist ehrgeizig. Und das gebe ich ihm auch im Training, dass ich da nicht locker lasse, auch in den Spielformen, auch im Training, dass er auch merkt, okay, da ist einer, der will auch immer gewinnen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir uns da mal gegenseitig pushen. Genau, und wir kommen einfach da auch gut miteinander zurecht.
Dirk, was kannst du besser als Sascha Staat, wird hier gefragt.
Ich kann ja mal zurückfragen, was denn nicht.
Doch! Alles klar.
Nee, wir brechen ab. Besser wird es nicht.
Wir brechen ab.
Für dich zumindest.
Du kannst auf jeden Fall besser moderieren. Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig.
Da wird auch gefragt, ja,
vielleicht zu dem Punkt nochmal.
Ja, du darfst dich dazu äußern.
Ist in Ordnung. Ja, nee, auch aus der Außensicht vielleicht. Also ich glaube schon, dass ihr, dass du zum Beispiel, was den fußballerischen Aspekt mit dem Ball am Fuß, Spieleröffnung, lange Bälle und so weiter, dass du da auf keinen Fall hinten anstehen musst. Und ja, ansonsten ist natürlich Gregor Kobel, hat eine wahnsinnige Entwicklung auch hier hingelegt. Und ich weiß noch, als er damals verpflichtet wurde, ging es ja darum, warum holt ihr jetzt Gregor Kobel? Habt ihr gerade mit Roman Bürki einen Vertrag verlängert? Das ist ja irgendwie sehr merkwürdig. Könnt ihr das Geld nicht woanders besser investieren? Und wenn man mal sieht, was daraus geworden ist, muss man schon wirklich sagen, dass Kobel in Europa sicherlich zu den Top 10 Torhütern sicherlich gehört, würde ich mal sagen, vielleicht sogar Top 5. Und ja, von daher ist es natürlich auch schwierig, dran vorbeizukommen. Ne? Und in den Spielen, wo Alex gespielt hat, glaube ich, hat er doch auch bewiesen, warum man das Vertrauen in ihn gesetzt hat. Und relativ komplett auch, finde ich, als Fußballer und als Torwart. Und von daher war das auf jeden Fall sowohl das eine als auch das andere ein Glücksgriff für Borussia Dortmund.
Erstmal wird hier herzlich zur 400. Folge gratuliert. Über 7 Jahre, wer hätte das gedacht, und wird gefragt, was ich mit der ganzen Kohle machen würde, mit der die RN mich überschüttet haben. Ob ich das Geld klug anlege oder ob ich eher der Bruder Leichtfuß bin. Dirk, was denkst du, was bin ich da so für ein Typ?
Du bist, glaube ich, du kommst ja aus Solingen, ne? Also wahrscheinlich investierst du viel in Süßigkeiten. Da gibt es ja so ein Outlet, ne, glaube ich.
Ja, ist richtig.
Ja. Ja.
Ich wollte eigentlich hier eine Packung hinstellen, habe ich zu Hause vergessen.
Ja, Mist auch.
Ja. Sehr ärgerlich.
Ne, ich glaube, du bist eher ein bisschen konservativer, ne? Oder?
So, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, gut, dass ihr Torwart-Expertise dazugeholt habt. Alex kann das sicher beantworten. St. Paulis Spieleröffnung läuft sehr oft über den Torwart. Der hält den Ball, bis er angelaufen wird. Ein Verteidiger kommt ihm entgegen, je nachdem, rechts oder links von ihm. Und dann geht es ganz schnell nach vorne. Torwart ist ganz oft spielbereit, quasi als dritter Innenverteidiger. Alex und Greg können auch sehr gut mit dem Ball am Fuß umgehen. Wieso ist der Torwart bei Borussia Dortmund nicht so eingebunden? Damit kann man auch sehr gut aggressive Pressings aushebeln.
Ja gut, das ist ja eine Philosophiefrage vom Trainer, um das jetzt mal so schnell zu beantworten. Also jeder Trainer sieht das ja anders, hat da seine Philosophie, wie man mit Ball spielt, Spieleröffnung von hinten raus gegen den Ball. Deswegen ist es so, dass ich habe das jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so wahrgenommen bei St. Pauli. Aber es gibt ja auch viele andere Mannschaften, wenn ich da an HSV denke mit dem Walter oder Magdeburg mit dem Tietz, dass der Torwart da sehr stark eingebunden ist und quasi fast ein Innenverteidiger ist und mit nach vorne geht. Beim Spielaufbau quasi sehr hoch steht, aber man muss sagen, hier in Dortmund ist natürlich die individuelle Qualität nochmal größer, auch bei den Einzelspielern auch hinten, dass wir da sehr gute Jungs haben und man hat gesehen, dass wenn wir alle mutig sind, wenn wir alle den Ball haben wollen, dass gerade das Spiel mit Ball auch von hinten raus besser aussieht, wie jetzt so in den letzten Spielen, wie am Anfang der Saison. Da hat man das auch schon extrem gemerkt, was das ausmacht. Ich glaube, das müssen wir auch immer an den Tag legen, jedes Spiel. Davon lebt auch unser Spiel, dass wir die Kontrolle haben, gerade mit Ball, dass wir da mutig sind und immer eine Option sind für den Nebenmann, dass wir da auch gut rausspielen können.
Kurz nochmal, weil du gerade gesagt hast, Magdeburg oder Hamburg als Beispiel, dass dir das bei Pauli gar nicht so aufgefallen wäre. Guckst du generell viel Fußball oder guckst du generell sehr genau hin, was andere Torhüter machen?
Also ich gucke nicht mehr so viel Fußball wie früher, muss ich sagen. Ich gucke natürlich auch mal die zweite Liga, klar, und Bundesliga, Champions League. Früher war es ein bisschen mehr. Jetzt beschäftige ich mich auch mal mit anderen Sachen oder muss nicht die ganze Zeit Fußball laufen. Aber wenn ich das schaue, klar, ich schaue mir die Torhüter an, die man auch gerade auf dem Niveau Champions League und so, wie die sich positionieren, wie deren Spiel ist, quasi wie die das alles interpretieren, schaut man schon ganz normal genauer hin. Wie jetzt, glaube ich, auch wenn jetzt der Fülle da die Stürmer anguckt, ist es, glaube ich, genauso, dass man sich da ein bisschen guckt, okay, wie verhalten die sich.
Wer ist aktuell so für dich Top 3 Torhüter weltweit?
Gut, Courtois ist jetzt auch gerade verletzt länger, der hat das sehr stark gespielt, auch in der Champions League. Manuel Neuer war natürlich auch lange dabei für mich auch und allgemein, der hat das Torwartspiel nochmal auf ein anderes Level gebracht, bin ich auch sehr gespannt.
Gesundheit?
Hat jemand genießt?
Wie er jetzt wiederkommt, wie das ist. Ja, die beiden würde ich sagen, Alisson Becker, Liverpool.
Mhm. Okay, so. Also sehr, sehr international quasi. Ist der Kneitiger immer noch der beste Biergarten in Regensburg?
Ja, die haben ja viele Biergärten, also da kriegt man überall ein Bier. Aber da, ich weiß gar nicht, wo ich da überall war. Ich habe auch ein, zwei Namen da vergessen, muss ich sagen. Also weiß noch, wo die sind, aber mir fällt jetzt nicht direkt der Name ein. Aber da war es natürlich gerade in Bayern, die Bierkultur. Habe ich auch nochmal kennengelernt persönlich. Ich habe ja ein Café eröffnet und wir haben ja erstmal mit einem Frühstückscafé angefangen und nachmittags Kuchen. Trotzdem hatten wir auch einen Brauereivertrag, damals abgeschlossen im Franchise. Jetzt haben wir ein eigenes Konzept, aber damals im Franchise und dann mussten wir sozusagen das gleiche Bier nehmen wie im Franchise, also Krombacher. Der Franchise-Partner kam aus Stuttgart. Und da sind dann Leute.
Können wir rausschneiden an der Stelle, oder?
Ja,
wollte nur mal nachfragen.
Ja, achso, das
ist schön. Ist okay.
Auf jeden Fall war ich froh, dass der Laden dann endlich gestanden hat und wir eröffnen konnten, trotz Corona, dass das ein bisschen länger gedauert hat. War einfach froh, dass alles steht. Auf einmal kommt ein Kunde rein und sagt, ja, hier werde ich nicht nochmal wiederkommen. Und ich dachte, es stimmt irgendwas nicht mit dem Essen oder was weiß ich. Ich so, wieso das? Oder hab das... Hab die Nachricht bekommen von der Betriebsleiterin, dass der Kunde gesagt hat, ja gut, ihr habt hier Krombacher, das kann ich nicht unterstützen, das trinke ich nicht, trinke hier nur bayerisches Bier. Und ich habe gesagt, okay, bei aller Liebe, wir sind hier kann man eigentlich eher frühstücken oder ein Stück Kuchen essen und Kaffee trinken, aber die Leute aus Bayern waren da schon ziemlich speziell, wenn es ums Thema Bier geht.
Ja, Bayern allgemein ist hier für jeden in Dortmund ein spezielles Thema.
Ja,
das passt schon. Kann man da jetzt auch abends hin bei dir ins Café?
Ja, jetzt haben wir ein ganzheitliches Konzept. Wir haben seit eineinhalb Jahren noch einen richtigen Geschäftsführer quasi, der das richtig gut aufgebaut hat und der da auch schon früh Erfahrung gesammelt hat in anderen Sachen und der hat natürlich das Konzept da erweitert, auch gerade mit der Abendkarte und auch mit den Drinks, sage ich mal, das Cocktails sind, Weinkarte, spezielle Weinkarte. Also da kriegt man eigentlich zu jeder Tageszeit Essen und Trinken.
Jürgen, sage ich schon wieder, das verwechselt es immer. Dirk, da sind wir doch auch. Ich weiß auch nicht, was ich mit euch beiden immer. Nochmal Gesundheit. Da wollen wir doch eigentlich, dass Regensburg in die erste Liga aufsteigt, wenn wir das hören.
Ja, zumindest könnte man da ja mal vorbeischauen. Wie weit ist Heidenheim weg von?
Ne, ist schon ein Stück.
Das ist noch ein Stück,
das
ne?
Das ist ja noch. Vielleicht, ja gut, im DFB-Pokal sind sie jetzt auch raus. Aber es war so, mein Partner, mit dem ich das geöffnet hat, der ist dann direkt zu Dynamo Dresden gewechselt, als wir dann gegeneinander gespielt haben. In Regensburg hat er gesagt zu den Dynamo Dresden-Fans, alle, die nach Regensburg kommen, kriegen Freibier. Umsonst in,
das ist aber auch eine gute Fangruppe ausgesucht.
Ja gut, die nehmen natürlich auch mal viele Fans mit. Und für mich persönlich war dann klar, okay, wenn ich dann irgendwo mal anders hinwechseln sollte, mache ich das Gleiche. Deswegen warte ich noch, bis wir als Dortmund, als
BVB dort. Muss aber Insolvenz anmelden danach, glaube ich.
Das könnte eng werden.
Und ich Bier holen. Das klappt schon.
Wie heißt das Café?
Offside.
Offside, okay. Na gut. Also kann man auch Fußball gucken?
Das ist ja auch nochmal ein spezielles Thema da mit den ganzen Lizenzen und
ja,
so.
Ja, das ist richtig.
Aber wir haben
angeblich relativ teuer.
Ja, und da muss man sich zig Genehmigungen holen. Das habe ich auch selber erfahren, denn Wir haben während der WM eine Sondergenehmigung bekommen, wo wir uns dann Fernseher ausgeliehen haben. Und wir haben nämlich einen großen Innenhof dort und Public Viewing gemacht haben über 2, 3 Fernseher sozusagen, wo auch viel los war. Aber hatten auch mal das Thema mit Fußball, aber da muss man sich ja dann die ganzen Genehmigungen, Lizenzen holen und muss man sagen, ist ja nicht mal wie früher. Ist für einen Gastronomen, glaube ich, schon großer finanzieller Aufwand. Das lohnt sich so in der Hinsicht dort in Regensburg dann nicht.
So, ich gehe mal ein bisschen durch. Dirk, Frage vielleicht tendenziell eher an dich. Habt ihr einen Podcast-Moment aus 400 Folgen, der euch in Erinnerung geblieben ist?
Oh, das ist schwierig. Ich weiß
nur Highlights.
Noch, nur Highlights. Das war ja unsichtbare Highlights, weil ich kann mich erinnern, wie wir angefangen sind, da haben wir das noch über Telefonleitung gemacht.
Ja.
Und da musste ich zu Hause immer tatsächlich in mein Schlafzimmer flüchten, weil da die Ruhe war. Und das war so dieses wöchentliche oder alle 3 Wochen, je nachdem, wie oft ich dran war, waren das immer irgendwie natürlich spezielle Situationen. Man hat immer so ein bisschen gezittert, kommt jetzt jemand rein und stört die Aufnahme. Aber
manche Leute sind froh, wenn jemand ins Schlafzimmer kommt, Dirk.
Ja, ja, das ist so. Früher war das bei mir auch so.
Ja, gut, dass du das jetzt gesagt hast.
Nein, wir hatten, glaube ich, also ich habe mich sehr gerne so an den Podcast mit Sebastian Kehl auch zurückerinnert, weil der war sehr skeptisch, den musste ich ziemlich beknien und der war von dem Format gar nicht so überzeugt. Und als wir rausgegangen sind, war er sehr begeistert. Dann haben wir noch Marcel Schmelzer vor der Tür getroffen, weiß gar nicht, wo der war zufällig da. Und haben dann noch eine Zeit lang da gestanden und ein bisschen drüber gesprochen. Und den müssen wir, glaube ich, auch nochmal einladen. Den
Schmerz. Ja, zur nächsten Sendung am besten. Ja. 401.
Nee, das waren so die Highlights, wenn wir auch Gäste hatten und mit mehreren Kollegen dann. Es hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ja früher ganz am Anfang auch häufiger oben bei uns im Gebäude. Da sitzt ja das Radio 91.2. Da haben wir eine gute Kooperation immer gehabt. Die haben uns immer sehr unterstützt. Das waren schon schöne Geschichten so damals. Wir waren ja Pioniere auch irgendwie damals noch, ne?
Ja, wusste keiner, ob das funktioniert. Mit ein bisschen Glück haben wir es geschafft. Was ist beim BVB im Sturm los? Alea völlig außer Form, Moukoko spielt überhaupt keine Rolle mehr. Bin ich fairerweise mal so nett und schieb das direkt drüber, die Frage zu Dirk.
Ja, gut, bei Sebastian Alea, ich glaube, das haben wir jetzt auch alle hinreichend thematisiert, da spürt man jetzt, glaube ich, tatsächlich, das sind noch die Folgen seiner Behandlung, die er, glaube ich, jetzt ein bisschen durchmacht. Er hat in der Rückserie, glaube ich, sehr, sehr von der Euphorie gelebt, hat auch Woche für Woche viel Adrenalin ausgeschüttet. Das war ja ein märchenhaftes Comeback, wie schnell das ging. Und ich glaube, als der Körper jetzt dann im Sommer mal zur Ruhe kam, da fordert diese Krankheit eben auch jetzt vielleicht so ein Stück weit ihren Tribut und der ist halt kräftemäßig, glaube ich, jetzt gerade nicht so ganz auf der Höhe. Und Edin Terzic hat ja mehrere Wochen eigentlich auch noch ihn weiterspielen lassen. Ich glaube, es war an der Zeit dann auch mal vielleicht ein bisschen was anderes zu versuchen und ihm auch mal eine Pause zu geben und ihm mal einfach mal ein bisschen rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz normale Geschichte und ich finde es auch gut, dass das kein großes Thema ist, dass im Verein auch da ganz klar die Sichtweise eben auch so ist, dass man Haller noch brauchen wird, dass der auch seine Kraft wiederkriegen wird. Und bei Moukoko ist es sicherlich eine sehr schwierige Situation, weil jetzt mit Füllkrug natürlich auch noch ein Stürmer verpflichtet worden ist. Und der ist jetzt bei der U21, kann da hoffentlich mal einmal 90 Minuten auch durchspielen, ist, glaube ich, für ihn wichtig. Er muss einfach dranbleiben. Ne? Ich weiß nicht, wie er sich im Training so präsentiert. Und man hat es jetzt zum Beispiel ja auch an Marco Reus gesehen, der auch mal 2, 3 Spiele auf der Bank gesessen hat. Wie es ausgehen kann, wenn die Reaktion eben richtig ist, wenn ein Spieler dann eben Leistung sprechen lässt, dann kriegt er auch seine Chance. Und das gilt auch für Moukoko.
Wir haben oftmals so ein Entweder-Oder, Alex. Und diesmal geht das an dich. Du musst dich entscheiden zwischen Torhütern und beispielsweise zwischen Oli Kahn oder Jens Lehmann.
Jens Lehmann.
Großes Gelächter im Publikum. Gianluigi Buffon oder Iker Casillas?
Casillas.
Edwin van der Sar oder Peter Schech?
Van der Sar.
Manuel Neuer oder Peter Schmeichel?
Neuer.
Piplitzer oder Endrolat? Kennst du Endrolat überhaupt noch? Ist das, ja, okay. War das nicht der Torhüter, der 12 Tore kassiert hat, ja, im Kasten von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach? Höchster Sieg der Bundesliga-Geschichte jemals von einer Mannschaft, Gladbach gegen Dortmund. Und er stand im Tor. Es war sein einziges Bundesligaspiel, wenn ich mich recht entsinne. Oder das einzige für Borussia Dortmund, so ist richtig. Piplitzer, kennst du noch die Aktion, wo er...
Ja.
Das hat wahrscheinlich in Cottbus auch jeder mal erzählt.
Klar, da war das natürlich Thema, gerade wo ich da hingewechselt bin, dass die viele quasi Legenden hatten im Tor.
ja, absolut. Die Szene ist legendär. Ja. War der damals da irgendwie noch in Cottbus präsent oder so?
Der war damals dann, wo ich dort war, glaube ich, also nicht in Cottbus direkt, aber in der Regionalliga Nordost war der Torwarttrainer, glaube ich, bei
Torwarttrainer, ja,
okay. Karl Zeiss Jena oder Lok Leipzig, weiß ich jetzt nicht mehr ganz, also oder Nordhausen sogar. Genau, der war da, wo wir gegeneinander gespielt haben, aber ich hatte jetzt nie Kontakt mit ihm.
Ja, die Szene ist einfach ein absoluter Knaller. So, Frage auch an dich. Wen stellst du 2006 ins Tor als Bundestrainer? Prime Oliver Kahn oder Prime Lenz Lehmann?
Ja, habe ich ja eben eigentlich schon beantwortet, dass Lehmann da auch nochmal das Torwartspiel nochmal auf ein anderes Level gebracht hat.
Hier wird geschrieben, Glückwunsch zum 400. Wir sind besser als alle TV-Experten. Du bist jetzt häufig vor Publikum im Einsatz, ist mir aufgefallen.
Ja.
Wolltest du das schon abtreten? Warum?
Weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, irgendwie Zufall. Ich war Samstag im Stadion, Kollege Jürgen wäre eigentlich dran gewesen, aber der war noch im Urlaub, irgendwo im Sauerland wandern und von daher
ein Heben?
Durfte ich noch wandern.
Achso, Entschuldigung, ich habe es akustisch ganz schlecht verstanden gerade. So, ich wechsle gleich die Plattform, aber zwei, drei Fragen nehmen wir von Twitter noch mit rein. Hier wird De Krampe kritisiert, das muss ich natürlich vorlesen. Vielleicht kann Alex Dirk mal die Qualitäten von Niklas Füllkrug erklären. Ich fand seine Analyse in den letzten Folgen haarsträubend.
Oha, was habe ich denn eigentlich gesagt?
Das weiß ich doch nicht.
Du warst doch auch dabei.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, gesagt, dass es sicherlich für Füllkrug so eine Eingewöhnung ist, weil er sich von einem Zweispitzensystem so ein bisschen jetzt auf diese Einstürmer-Systematik umstellen muss. Das fand ich jetzt nicht so abwegig, oder?
Ja, ich glaube, für ihn ist das schon eine Umstellung. Also für mich persönlich ist erstmal ein super Typ, auch für die Kabine als Typ, wie er das sieht. Sehr, sehr lautstark, auch im Training, vorm Spiel, in der Spiele, hat schon eine Meinung und sagt die auch. Ich glaube, das tut uns gut, ist so ein Fighter, ein Kämpfer, kommt über die Mentalität. Das tut uns auf jeden Fall gut. Und klar, es ist natürlich für ihn auch nochmal eine Umgewöhnung vom Spielstil. Oh. Was anderes, aber ich finde zum Beispiel die Bälle oder die hohen Bälle, haut er sich schon gut rein, macht was fest. Klar, war da nicht immer so die perfekte Ablage oder es fehlte so ein bisschen dieses Quäntchen, dass in der Abstimmung mit den vorne, dass das Zusammenspiel noch flüssiger ist und besser aussieht, aber ich denke, es kommt alles.
Warum ist der BVB für Spieler ein guter Arbeitgeber? Die Leute lachen, überweist pünktlich wahrscheinlich. Also, warum ist der BVB für dich ein guter Arbeitgeber? Unabhängig davon, dass das natürlich hier ja ein ganz, ganz großer Club ist. Was macht es angenehm, hier bei Borussia Dortmund zu arbeiten? Weil du eben ja gesagt hast, dein Hobby ist natürlich gleichzeitig auch dein Beruf.
Ja, das ist, also wir haben das ja mitbekommen, habe ich ja gesagt, deutschlandweit, was los ist, wenn wir international unterwegs sind, wie viele Fans einfach Borussia Dortmund hat. Und ich glaube auch, so die Sympathie allgemein, das hat man jetzt ja nochmal gemerkt, Ende der letzten Saison, wie viele Leute uns das eigentlich gewünscht haben und nicht dem anderen Verein. Aber das einfach bei so einem großen Verein zu spielen mit den Fans, dieses Stadion, die Stimmung, das ist einzigartig. Das, glaube ich, hat man bei keinem anderen Verein, auch so in Europa, gibt es da nicht viele Vereine, die da mithalten können. Und das muss eigentlich jedem bewusst sein, dass es einfach nicht normal ist, da wo man steht mit den Fans. Und das sollte man, deswegen sollte man Gas geben und das genießen, aber auch trotzdem das so anpacken, dass man dann auch irgendwann was Großes erreicht, um den Leuten, die ja wirklich seit Jahren danach jetzt sozusagen, für uns war das ja auch schon sehr bitter, wie das alles gelaufen ist, aber ich dachte dann auch immer an die Leute, an die Fans, die ihr Leben in Dortmund, die für die das seit klein auf an, die nichts anderes kennen, sozusagen, für die das alles ist, was ich bewundere und wie für die das dann nochmal war, diese Situation jetzt am letzten Spieltag und das Ende, weil man sich ja auch mal viel anhören muss von anderen Fans jetzt bei der Arbeit oder was weiß ich und die das einfach leben und die Fahnen tragen, die Trikots tragen und dann so lange träumen danach. Deswegen sagen wir auch als Spieler, oder haben wir gesagt, das war für uns natürlich auch sehr, sehr enttäuschend alles am Ende, aber einfach diese Gier haben, dass man da dann irgendwas den oder irgendwann jetzt den Leuten auch mal einen Titel wieder schenkt und was zurückgibt.
Ich glaube, da müsste ich eigentlich die nächste Frage nicht vorlesen. Ich soll dich aber ein bisschen aus der Reserve locken. Lieber den HSV als Stammtorwart zurück in die erste Liga führen und Zweitligameister werden oder als Nummer zwei mit dem BVB die deutsche Meisterschaft gewinnen. Ersteres ist ja, das ist ja utopisch.
Ja, das ist per se. Das ist gar nicht möglich
utopisch. Eigentlich. Nein, das ist nicht möglich.
Nee, ganz klar. Also für mich persönlich ist natürlich jetzt in der Situation hier bei Borussia Dortmund, wenn man die Möglichkeit hat, ist ja ganz klar, wenn man um Titel mitspielt, dass man auch einen holen möchte, was dann für immer bleibt. Und das bleibt auf jeden Fall weiterhin das große Ziel, auch für mich persönlich.
Hast du besondere Rituale vor dem Spiel? Oder weißt du von Ritualen anderer Spieler, die du gerne hier exklusiv verraten möchtest?
Klar, jeder hat so ein gewisses Ritual. Ich habe auch ein Ritual vorm Spiel auf dem Feld, dass ich Pfosten und Latte sozusagen bekreuzige, dass die eher mein Freund sind als Feind, dass sie auf meiner Seite sind. Das ist so mein Ritual. Kurz vor Anpfiff gehe ich da nochmal hin. Ansonsten, der eine läuft mit rechts zuerst auf den Platz oder zieht sich den Schienbein schon da die Seite zuerst an, aber da ist ja jeder auch speziell.
So, zwei, drei Fragen machen wir noch zum Abschluss. Ich glaube, alle haben Hunger. Kann das sein? Ja? Möchte jemand hier was essen? Ja, ich denke auch. Also wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Und ja, würde von dir noch gerne wissen, so abschließend, jetzt ist ja erstmal eine Länderspielpause, ist das Training für dich dann deutlich anders? Ich will nicht sagen langweiliger, aber du kannst ja nicht mit den gleichen Leuten arbeiten wie sonst. Greg ist nicht da und dann verändert sich für dich vielleicht ein bisschen was?
Ja, die Gruppe ist ja deutlich kleiner, denn ist ja das so, dass Spieler aus der U23 oder aus der U19 dann hochkommen, um sich zu präsentieren. Für die das dann auch nochmal gut ist. Ich kenne das ja selber damals vom HSV, wo, wenn man da mal die Chance hat, sich auch oben zu präsentieren. Und klar, für uns Profis, die in der ersten Mannschaft sind, ist es natürlich erstmal was anderes oder ist eine andere Konstellation. Auch während des Trainings, die Qualität ist natürlich nicht die, wie wenn alle da sind. Aber uns bleibt ja jetzt, man gibt ja trotzdem Gas, man versucht gesund zu bleiben, man macht sein Zeug, um dann nächste Woche auch wieder fit zu sein, wenn es um Punkte geht.
Hier wird gefragt, ob du auch mal Feldspieler gewesen bist, weil du so gut mit dem Ball am Fuß bist.
Ja, ich hab sehr gerne draußen gespielt, ob jetzt in der Schulmannschaft oder mit Freunden, auch wenn alle zu mir dann immer gesagt haben, ja gut, du bist doch Torwart, geh doch ins Tor. Aber ich habe gesagt, nee, ich bin die ganze Zeit im Tor, beim Verein, und wenn ich jetzt mit euch kicke, dann will ich auch draußen spielen. Das hat mir sehr gefallen und habe auch Die ersten Jahre war ich zuerst Feldspieler und dann ging jeder mal ins Tor und dann war es Feldspieler, dann bin ich irgendwann im Tor geblieben, aber ich habe ja auch schon gesagt, ich habe Torwarttraining gegeben, sehr viel in dem Bereich, um mir auch ein bisschen was dazu zu verdienen, und habe dann auch immer versucht, sehr viel, wenn ich da mit den Kids spiele, mit meinem schwachen Fuß zu schießen, weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier 300, 400 Bälle mit rechts schieße und morgen oder übermorgen Spiel habe, dann merkt man das, und dann hat man das eher so auf beide Füße aufgeteilt. Letztendlich war das eine gute Idee, dass ich da beidfüßig bin und mich da auch nochmal schulen konnte.
Ja, ich glaube, man sieht das. Warum war diese Sendung deutlich lustiger, unterhaltsamer und besser als Brinkhoffs Ballgeflüster?
Das entscheidet sich jetzt nach der Currywurst Pommes, weil da habe ich nichts zu essen bekommen.
Okay, alles klar. Wir machen noch ein bisschen Werbung, und zwar für unsere Social-Media-Kanäle. Da könnt ihr gerne mit dabei sein, @RNBVB bei Instagram, bei Twitter und so weiter. Dirk schwirrt da unter @DirkRamperum, ich unter @SaschaStaat. Und du hast einen etwas, also halbwegs verklausulierten Namen bei Instagram.
Ach so, ja, den hatte ich damals, ich heiße mit zweiten Namen Niklas. Weil ich glaube, Alexander Meyer gab es nicht. Da gab es noch einen aus Frankfurt, der sich so genannt hat.
Ist ja jetzt auch nicht der unüblichste Name, Alexander Meyer.
Nee, ja genau. Dann habe ich mich einfach anders genannt. Und die 13 am Ende, weil ich am 13. April Geburtstag habe. Und die 13 für mich eher dann eine Glückszahl ist, als dass sie Pech bringt.
Dann hoffen wir, dass du insgesamt dem Verein so viel Glück bringst, dass es nochmal was wird mit der deutschen Meisterschaft in naher Zukunft. Und du hast ja noch ein paar Jährchen. Also du hast ja so spät als Profi angefangen. Fünf Jahre kannst du ja hier locker noch bleiben.
Es geht nach hinten raus, umso länger, da habe ich auch nichts gegen.
Bisschen wie bei Dirk, der hat ja auch spät angefangen.
Ja, ich ziehe durch bis zum Ende.
Ja, das erwarte ich auch so von dir. Ja, bis zur 500. Ja, ich hoffe, irgendwann nimmst du ein Ende für alle beteiligt. Nein, Spaß beiseite. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der heutigen Runde 400. Ja, ich würde sagen, wir warten nicht bis zur 500. bis wir wieder hier sind, oder? Das war doch ganz nett. Also wir schauen vorher nochmal vorbei. Ja, vielen Dank an alle, die hier gewesen sind, an alle, die draußen zuhören, und euch noch einen schönen Abend. Tschüss.